Wir fahren weiter und zwar mit dieser wunderbaren Verheißung in Johannes 14, Vers 2. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Was haben die Jünger verstanden unter diesem Ausdruck, das Haus meines Vaters? Wir finden diesen Ausdruck noch einmal im Neuen Testament, und zwar in Johannes 2, also im gleichen Evangelium. Der Herr Jesus war damals beim Passa 29 nach Christus in Jerusalem im Tempel. Und da hat er die Verkäufer hinausgejagt. Ich lese Johannes 2, Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Rinder und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler da sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Sowohl die Schafe als auch die Rinder. Und das Geld der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger aber erinnerten sich daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Der Jesus nennt den Tempel in Jerusalem das Haus meines Vaters. Und er macht gleich klar, sie sollen dieses Vaterhaus, das Haus seines Vaters, nicht zu einem Kaufhaus machen. Nun, am Südende des Tempelplatzes, hier auf dem Bild sehen wir das eigentliche Tempelhaus, umgeben von dem innersten Vorhof, und wir sehen im Vordergrund etwas von dem Frauenvorhof. Aber südlich davon, am Südende des Tempelplatzes, stand die königliche Säulenhalle. Das war eine Basilika. Eine Basilika in der alten Welt war ein Baustil von einem Gebäude, das in wichtigen Städten der Ort war für den Markt und für das Gericht. Und genau in diesem Stil wurde diese Halle gebaut. Es ist, man könnte sagen, eine Art Kathedrale gewesen mit drei Schiffen, mächtige Säulen, über 160 mächtige Säulen. Und das nannte man im Judentum den Chanut. Und Chanut heißt Kaufhaus. Hier war der Markt. Und da hat der Jesus diese Verkäufer hinausgetrieben. Aus diesen Säulenhallen hinaus. Und übrigens da in der Ecke in der Halle war der Sitz des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, ab dem Jahr 30. Und nun ist also ganz klar, der Herr sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut. Aber gerade das ist im Talmud die Bezeichnung für diese Halle. Und er sagt, nein, das ist nicht der Ort, um Opfer zu verkaufen. Und er trieb alle hinaus und machte Ordnung im Tempel. Und man könnte sich natürlich fragen, ja, aber warum war das denn nicht erlaubt aus seiner Sicht? Denn es war doch ideal, wenn man zum Beispiel von Nazareth, von so weit her kam, zu den großen Festen und ein Opfer bringen wollte, dass man da nicht auf dem ganzen Weg einen Stier mitzubringen brauchte oder Ziegen und Schafe. Ja, natürlich war das praktisch, wenn man in Jerusalem Opfertiere kaufen konnte. Aber es gab auf dem Ölberg eine Verkaufsstelle. Das wäre absolut in Ordnung gewesen. Aber nicht im Tempelbezirk, und nämlich in dem Bezirk, in dem die Heiden Platz hatten, das gehörte alles zum Vorhof der Heiden, wo Menschen aus den Völkern, die den wahren Gott der Bibel kennenlernen wollten, beten sollten. Die waren gestört durch den Lärm der Verkäufer und darum hat der Herr sie hinausgetan. Aber der langen Rede kurzer Sinn ist der, der Herr Jesus nannte den Tempel in Jerusalem das Haus seines Vaters. Und jetzt hier am Vorabend der Kreuzigung, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und die Jünger denken sofort an den Tempel. Aber sie merken, er spricht natürlich nicht von dem Tempel in Jerusalem, sondern von dem himmlischen Tempel. Die Bibel offenbart uns, dass es im Himmel einen originalen Tempel Gottes gibt. Zum Beispiel Offenbarung 11, Vers 19, da schreibt Johannes, und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Johannes sieht im Himmel einen Tempel und da sah sogar die Bundeslade im Allerheiligsten. Ja, und die Offenbarung beschreibt übrigens diesen himmlischen Tempel in vielen, vielen weiteren Details. Hebräer 8 macht klar, dass der Tempel auf Erden ein Schattenbild war des originalen Tempels im Himmel. Und der Ausdruck Schattenbild ist interessant, weil ein Schatten ist ja nur zweidimensional. Eine zweidimensionale Abbildung von einem Körper. Hält man also die Hand so in die Sonne, es wird ein Schatten geworfen. Ja, anhand des Schattens kann man den Bezug erkennen zur Hand, aber die Hand ist natürlich etwas ganz anderes, dreidimensional, als nur ein Schatten. Und nur ein Schatten ist von diesem Original. Aber es gibt uns in den Umrissen doch eine Ahnung von der himmlischen Herrlichkeit. Das ist auch der Grund, warum ich hier noch ein Modell mitgebracht habe vom zweiten Tempel. Das können wir dann in diesen Tagen auch noch im Detail so ein bisschen zusammen anschauen, zwischendurch. Das ist das Haus des Vaters auf Erden, ein Abbild von dem Vaterhaus im Himmel. Und nun sagt der Herr Jesus hier, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Hier auf dem Bild sehen wir den Tempelplatz von damals von Norden her gesehen. Wir sehen wieder da im Zentrum das eigentliche Tempelhaus, 52,5 Meter hoch, 100 Königsellen. Das entspricht einem Hochhaus von deutlich über 20 Stockwerken. Umgeben von dem innersten Vorhof und dann hier von dem Frauenvorhof. Und das Ganze stand auf dem heiligen 500 Ellen Quadrat. Aber wir sind da im Bild noch weiter nördlich. Da sehen wir etwas von den Ausmaßen des Vorhofs der Heiden. Und ganz da im Norden das Schaftor. Der Jesus erläutert das Schaftor in Johannes 10, Vers 7 und sagt, ich bin die Tür der Schafe. Vers 9, ich bin die Tür der Schafe, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Er erklärt, was die Bedeutung dieses Tors ist in Bezug auf ihn, den Messias. Und dieses Tor war nämlich das Tor, über das die Opfertiere auf den Tempelplatz eingeführt wurden. Und der Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Wer vor Gott kommt mit dem stellvertretenden Opfer, und dieses Opfer ist er, der wird errettet werden. Das war alles aus der Welt der Jünger gegriffen. Die kannten das alles. Und wenn der Herr sagte, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wo waren die Wohnungen im Tempel? Hier. Wir sehen da die Nordseite des inneren Vorhofes. Und dieses Gebäude hier, das hieß das Haus der Feuerstelle. Und da drin schliefen die diensttuenden Priester. Das war das. Das waren die Wohnungen für die Priester im Tempel. Und zwar gab es übrigens in diesem Raum vier Ecken. Eine Ecke war für die Lämmer des Morgenbrandopfers, eine weitere war für die Schaubrote, eine dritte Ecke mit einer Kammer natürlich, das war für die verdorbenen, verunreinigten Steine des Altars aus der Zeit von Antiochus Epiphanes, Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus. Und dann die vierte Ecke, das war keine Kammer, sondern eine Treppe, die nach unten in den Tempelberg führte, und da unten gab es eine Feuerstelle. Darum hieß das Haus das Haus der Feuerstelle. Und dort gab es ein Ritualbad für Priester und eben die Feuerstelle, damit sie nicht froren im Winter, wenn sie da unten ein Ritualbad nehmen mussten. In diesem Haus wohnten sie, da waren sie zu Hause. Ich kann vielleicht noch kurz erklären, die weiteren Tore. Das nächste Tor hier ist das Jekonia-Tor, weil König Jekonia, als er floh bei der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar, noch beim ersten Tempel, ist durch dieses entsprechende Tor hinaus geflohen. Und dann kommt ein kleiner Torgang, und das ist das Tor der Wasserspülung. Nach 3. Mose 1 mussten ja die einzelnen Teile der Opfer mit Wasser gewaschen werden, bevor sie auf dem Altar dargebracht wurden. Und das wurde also in dieser, man könnte auch sagen, Wasserspülkammer ausgeführt. Und dann wieder ein größeres Tor, das war das Frauentor. Wenn Frauen ein Opfer darbringen mussten, wo sie die Hände aufstützen mussten, zum Beispiel Schafe, eben nicht Tauben, aber Schafe, Ziegen oder ein Stier, dann mussten sie durch dieses Tor in den inneren Vorhof zum Altar gehen. Und dann kommt noch das Parva-Tor, das hat den Namen von einem gewissen Parva, aber darin war die Salzkammer. Denn alle Opfer mussten nach 3. Mose 2 gesalzen werden. Und das Salz war da gelagert für die Opfer. Und der Jesus spricht ja zum Beispiel in Markus 9 über die Schlachtopfer, die gesalzen werden müssen in Evangelien. Das ist für uns alles ein bisschen fremd hier in dieser Kultur, aber für die Jünger, das war alles klar, das wussten sie, das kannten sie, darin waren sie zu Hause. Und dann kommt noch das Musikertor. Da gingen die professionellen Musiker aus dem Stamm Levi hinein für die tägliche Musik im inneren Vorhof, nahe beim Altar. Ja, und hier noch eine andere Sicht, eben auf die Wohnungen im Haus des Vaters. Und sobald der Jesus davon sprach, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, da sahen sie gerade das Haus des Feuerherds oder der Feuerstelle vor sich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so werde ich euch eine Stätte bereiten. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und damit kündigt er an, ihr habt Wohnungen im Himmel, im himmlischen Tempel. Dort seid ihr zu Hause. Ich gehe dorthin und bereite euch einen Platz vor. Und dann werde ich wiederkommen. Hier geht ja der Herr weg. Und das sollte eine lange Zeit sein mit vielen Prüfungen für die Gläubigen. Und auf diese Prüfungen bereitet er sie vor in diesen Reden, in diesen Abschiedsreden. Aber die Aussicht war, der Tag kommt, wo er zurückkommen wird für die Gläubigen. Und er wird sie abholen und in die himmlische Herrlichkeit bringen. Das ist ein prophetisches Wort auf die Entrückung der Gemeinde. Die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde, um sie in die Herrlichkeit einzuführen. Übrigens, diese Wohnungen im Haus des Vaters, die haben Wurzeln schon weiter in der Vergangenheit. Hier haben wir den zweiten Tempel vor uns, zur Zeit des Herrn Jesus. Aber davor gab es ja den Salomo-Tempel in der Geschichte Israels und noch davor die Stiftshütte. Hier sehen wir die Stiftshütte. Das war der Tempel in seiner allereinfachsten Ausführung. Also wirklich der einfachste Schatten. Der Salomo-Tempel war schon ausführlicher, der zweite Tempel noch ausführlicher. Und dann gibt es ja eben noch den dritten Tempel nach Ezekiel. Alle sind ein Schatten von dem originalen Tempel im Himmel. Aber hier war alles so einfach, nur gerade eine Hütte, ein Zelt mit zwei Teilen, das Heilige und das, dahinter das Allerheiligste. Mit Decken abgedeckt. Aber wie wir hier sehen, gibt es zwischen dem eigentlichen Zelt und den Zeltwänden und diesen Decken einen Freiraum. Auch hier. Und jetzt versteht man, wo hat der kleine Samuel geschlafen? In 1. Samuel 3. Samuel war ein wirklich erwünschtes Kind. Die Mutter hatte so um ein Kind gebetet. Und sie war dann auch bereit, dieses Kind ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und sobald Samuel eben entwöhnt war, wurde er zur Stiftshütte, zu dem Hohenpriester Eli gebracht. Und dort sollte er, der aus dem Stamm Levi war, ein Tempeldiener sein. Und da sagt 1. Samuel 3, dass dieser kleine Samuel schlief bei der Bundeslade. Man fragt sich, ja, wie geht das? Erstens, Samuel war ja nur aus dem Stamm Levi, nicht mal aus der Priesterfamilie von Aaron, also er durfte nicht ins Heilige der Stiftshütte hineingehen. Und schon gar nicht ins Allerheiligste, das durften auch die Priester nicht, nur der hohe Priester einmal im Jahr und dann nicht ohne Blut, am Yom Kippur. Warum steht dort, er schlief bei der Bundeslade? Nun, ganz einfach, weil er seine Matte hatte, da unter diesen Decken, und zwar ganz hinten auf der Seite des Allerheiligsten. Dort schlief er, ganz nahe bei der Bundeslade. Und der Hohepriester, der schlief auch unter diesen Decken, einfach weiter weg. Wir können uns vorstellen, auf der anderen Seite. Und dann kam nachts dieser Ruf, Schmuel. Schmuel, so heißt Samuel auf Hebräisch, Samuel, Samuel. Und der kleine Junge steht auf, geht rüber zum hohen Priester, weckt ihn, den alten Mann, und sagt, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen. Nicht wahr, man kennt das, kleine Jungs, die hören manchmal nachts Dinge, die niemand anders hören kann. Und er schickt ihn wieder zurück und das wiederholt sich. Wieder diese Stimme, die Samuel ruft. Und er geht hin und das wiederholt sich, bis der hohe Priester realisiert, vielleicht ruft der Herr diesen Jungen. Und er instruiert ihn, wie macht ein Prophet das, wenn Gott ruft? Dann erklärt er ihm, dann musst du sagen, dein Knecht, rede Herr, dein Knecht hört. Du musst bereit sein, auf die Stimme Gottes zu hören. Und der kleine Samuel macht das und das sollte der Beginn seines Lebenswerkes als treuer Prophet werden. Das begann da unter den Decken der Stiftshütte, eben in der Wohnung im Haus des Vaters. Noch ein Blick in die Zukunft. Hier ein Modell des dritten Tempels nach Ezekiel 40 bis 48. Das wird der Tempel sein im tausendjährigen Friedensreich. Hier sieht man nur die zwei innersten Vorhöfe auf einem 500 Ellen Quadrat. Das ist die gleiche Grundfläche wie der Salomo-Tempel. Und darum herum gibt es noch einen dritten Vorhof, der so massiv sein wird, etwa 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer. Etwa 17 Mal größer als der zweite Tempel in seiner größten Ausdehnung. Und der war ja doppelt so groß als der Salomo-Tempel. Aber jetzt sieht man hier, da gibt es zwei auffällige Gebäude nördlich vom Tempelhaus und auch südlich mit Terrassen. Das sieht ziemlich architektonisch aus neuerer Zeit aus, ja? Aber der Plan ist so aufgeschrieben in der Bibel, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, von Gott inspiriert. Und da wird genau erklärt in Hesekiel, da sind Zellen und da werden die künftigen Priester im tausendjährigen Friedensreich dort wohnen. Und zwar nicht nur nördlich, sondern auch südlich. So wie bei der Stiftshütte, auf beiden Seiten. Ja, da sind die Wohnungen. Ja, das muss man vor Augen haben. Wenn der Herr Jesus spricht über das Haus seines Vaters und da sind viele Wohnungen. Es gibt ja in letzter Zeit viele Bücher von Leuten, die sagen, ich war so und so viele Minuten tot und dann war ich im Jenseits, ich habe den Himmel gesehen und dann wurde mir aber mitgeteilt, leider darf ich nicht hierbleiben, ich muss wieder zurückgehen und den Menschen von diesen Erfahrungen erzählen. Und wenn man das hört, kann man gleich wissen, da muss ich kein Wort glauben. Warum? In Lukas 16 öffnet der Herr Jesus den Vorhang zum Jenseits und er sagt, dass der reiche Mann im Totenreich, der mit Abraham kommunizieren konnte im Paradies, im Schoß Abrahams, dieser reiche Mann sagt, bitte sende jemanden von den Toten zurück, damit er meine Brüder warnt, damit die nicht auch noch hierher kommen. Und Abraham sagt, nein, sie werden auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Sie haben Moses und die Propheten. Sie sollen die hören. Das heißt, sie haben die Bibel. Sie sollen auf das Bibelwort hören. Und damit wird klar, das geht gar nicht, diese Idee, dass Gott Menschen überführt durch Menschen, die aus den Toten zurückkehren und vom Jenseits erzählen. Denn Menschen, die die Bibel haben, die werden auch nicht auf solche Offenbarungen hören. Und jetzt ist das so eine Art Mode geworden. Ich war zum Beispiel 20 Minuten tot, sagt einer, und habe den Himmel gesehen. Und wenn man dann schaut, was die gesehen haben, ich habe mal einen Bericht gelesen, da hat er erzählt, ja, da hätte er so Häuser gesehen, und er spricht von einer Wiese, und dann ging er in diese Wohnungen hinein. Aha, das ist natürlich inspiriert von im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und da ist dann die Idee dahinter, aha, im Jenseits, da gibt es so verschiedene Häuser mit Wohnungen. Und er beschreibt, er ging da ging da hinein und dann hat er an den Wänden gesehen, Bilder hängen. Ja, wie das so in Wohnungen eben der Fall ist, ja. Bilder gesehen mit, würde ich sagen, moderner Kunst. Da habe ich gedacht, oh, wenn der wüsste, welche Philosophie hinter der modernen Kunst steckt, ja, das passt dann gar nicht mit dem Himmel zusammen, weil es eben mit der Bibel nicht zusammenpasst. Ja, aber der hat nicht beschrieben, ich ging da hinein und dann sah ich da die Wohnungen im Haus des Vaters, genauso wie das eben von Hesekiel schon beschrieben worden war, ja, nichts davon. Und da merkt man, wie Menschen ihre eigenen Gedanken, verdrehten Gedanken so weitergeben als göttliche Offenbarung. Aber wenn wir uns eben ans Wort halten, dann kann man solche Verführungen eben aufdecken. Das ist etwas ganz anderes. Und die Jünger wussten, der Herr wird gehen und eine Stätte bereiten. Und dieser Tempel wird eben im Neuen und im Alten Testament an verschiedenen Stellen immer wieder erwähnt, dieser himmlische Tempel. Aber warum sagt der Herr Jesus, er müsse jetzt hingehen und eine Stätte, Wohnungen für sie bereit machen? Warum sind die nicht schon längst bereit, so wie der ganze Tempel Gottes bereit ist? Und wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Der Jesus sagt, er geht jetzt weg. Und der Heilige Geist wird kommen. Das kündigt er an, wie wir sehen werden im gleichen Kapitel. Der Heilige Geist wird kommen und er wird sie dann schließlich in alle Wahrheit führen. Und da geht es um die Zeit der Gemeinde. Die Gemeinde sollte das Zeugnis Gottes sein und die Apostel sollten die Grundlage von dieser Gemeinde, von diesem geistlichen Tempel auf der Erde sein. Und der Herr bereitet sie da durch diese Abschiedsreden vor. Und die Gemeinde war im Alten Testament ein Geheimnis. Das sagt uns Epheser 3, wenn wir kurz aufschlagen. In Epheser 3. Aber ich muss vorausschicken, in Epheser 2 ab Vers 11, bis zum Schluss, beschreibt der Apostel Paulus, dass Gott Gläubige aus den Heidenvölkern und aus dem Volk Israel zusammengeführt hat zu einem Leib. Sie bilden zusammen heute den geistlichen Tempel. Und dann führt Paulus weiter aus und sagt in Kapitel 3, Vers 1, deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, nämlich Epheser 2, Vers 11 bis 22, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und dann sagt er in Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung oder durch die Gemeinde kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Was hier beschrieben ist, das ist schlicht sensationell. Und viele Gläubige kennen diese Dinge nicht. Es geht hier um das Geheimnis des Christus. Und da muss ich erklären, der Name der Christus bezeichnet ja den Herrn Jesus, den Messias. Aber in 1. Korinther 12, Vers 13, wo der Apostel Paulus über den Leib Christi spricht, bei dem jeder Gläubige ein Glied daran ist, da nennt er den ganzen Leib Christi, nennt er der Christus. Das heißt, der Begriff der Christus wird hier verwendet, Christus, der das Haupt ist, zusammen mit allen Gläubigen. Das ist der Christus. Und der Apostel Paulus sagt, das ist ein Geheimnis, das in früheren Generationen hat Gott das nie mitgeteilt. Und er hat also im Alten Testament nie einem Propheten das Geheimnis Gottes über die Gemeinde mitgeteilt. Und wir haben davon gelesen, das ist der ewige Vorsatz. Das heißt, Gott hat von Ewigkeit her diesen Plan der Gemeinde gehabt, dass die Gläubigen aus dieser Zeit, aus dieser Zwischenzeit, der Herr Jesus geht weg und der Herr Jesus wird wiederkommen, in dieser Zwischenzeit, dass die zusammen gefügt einen Leib, einen geistlichen Tempel bilden werden. Das war verborgen. Und wir haben gelesen, es war verborgen in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Das heißt also, Gott hat das auch den Engeln nie mitgeteilt. Und die Engel wissen ja manchmal mehr Dinge als die Menschen. Zum Beispiel bei Hiob. In der Engelwelt wusste man, Hiob wird schwer leiden müssen. Noch bevor es geschah, wussten die das, weil es im Himmel besprochen worden war. Im Allerheiligsten, beim Thron Gottes, wo die Engel sich versammelt haben. Und die Engel wussten aber, wie Gott Hiob beurteilt, dass er ein gerechter Mann ist und dass er dem Herrn wirklich treu ist. Das wussten die, aber hätte Hiob das gewusst in all seinen Leiden, wie Gott über ihn denkt? Er dachte, Gott ist mein Feind geworden. Die Engel wussten mehr, aber so viel wissen sie auch nicht, dass sie das Geheimnis des Christus gekannt hätten. Und der Apostel Paulus sagt, jetzt erst ist dieses Geheimnis den heiligen Aposteln und Propheten mitgeteilt worden. Und er, der Apostel Paulus, hat einen ganz besonderen Auftrag, diesen unergründlichen Reichtum des Christus, Vers 8, zu verkündigen. Und die Menschen zu erleuchten, die Gläubigen, dass sie das verstehen. Und dann heißt es noch in Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örten durch die Gemeinde kundgetan werde die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Das heißt also, die Engelwelt, die nichts davon wusste, die staunt jetzt. Oh, was macht Gott mit Menschen? Mit den Gläubigen aus dieser Zwischenzeit macht Gott etwas ganz Besonderes. Die Gemeinde gab es im Alten Testament noch nicht. Mose war ein Gläubiger, Abraham war ein Erretteter, Henoch, Noah und so weiter. All die Gläubigen des Alten Testaments, die gehörten nicht zur Gemeinde. Das waren Gläubige, Errettete, aber nur die Gläubigen aus dieser Zeit. Und Gott hat die eben zu einer ganz besonderen Einheit zur Gemeinde zusammengefügt. Und jetzt durch die Gemeinde wird den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern, das ist ein Ausdruck für die Engelwelt, die mannigfaltige Weisheit Gottes mitgeteilt. Das heißt, die Engel, die bestaunen die Gemeinde und die sind überwältigt, was Gott mit uns gemacht hat. Und darum sagt der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 4, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Menschen als Engeln. Also die sind quasi wie in einem Theater, in den Rängen und schauen zu, was Gott mit uns macht. Und in 1. Petrus 1 lesen wir davon, dass Engel in die Dinge, die unsere Errettung betreffen, hineinzuschauen begehren. Und der Ausdruck hineinzuschauen begehren bedeutet im Griechischen ganz wörtlich lange Hälse machen. Und wann macht man lange Hälse? Wenn man ganz neugierig ist, ja? Und es gibt ein kleines Hindernis. Und so staunen die darüber. Und darum liest man auch in 1. Korinther 11, wenn Frauen durch die Kopfbedeckung ihre Stellung ausdrücken, dann heißt es, sie sollen das tun um der Engel willen. Weil die Engel, die schauen, wie ist das bei den Menschen? Anerkennen die Autorität? Ich meine jetzt, sie meinen jetzt die Menschen, die zur Gemeinde gehören. Bei uns Engeln war ja gerade das Nicht-Anerkennen von Autorität das Anfangsproblem. Darum kam es ja zum Fall mit Luzifer. Aber wie ist das jetzt bei den Erlösten? Und so schauen sie quasi als Beobachter, die nicht teilhaben an diesen Dingen, dazu. Und man muss sich vorstellen, auch wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, das ist immer etwas ganz Besonderes für die Engelwelt, die das beobachtet. Und wir verkündigen dadurch den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Und übrigens, das griechische Wort für mannigfaltig heißt vielfarbig. Und da denke ich gerne an die vielen Farben der Decken der Stiftshütte. Und zwar, die unterste ist ja die prächtigste aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und weißem Byssus. Die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Ja, und alle diese Farben haben eine besondere Bedeutung auf die Herrlichkeit von Christus in Verbindung mit der Gemeinde. Und nun, hätte Gott diese Wohnungen schon früher im himmlischen Tempel eingerichtet und die waren die ganze Zeit leer. Und das sind nicht die Wohnungen für die Engel. Das sind auch nicht die Wohnungen für all die alttestamentlich Gläubigen, die verstorben sind und in die Herrlichkeit gegangen sind. Die bleiben immer leer. Dann wäre in der Engelwelt die Frage gekommen, für wen sind die bestimmt? Irgendwie gibt es nachher noch ein Programm. Aber Gott wollte gar nichts offenbaren. Das Geheimnis war verborgen in Gott. Ohne einen Hinweis, dass dieses Geheimnis der Gemeinde einmal eben Realität werden würde. Und jetzt, wo es Zeit ist, sagt der Herr Jesus, jetzt gehe ich in den Himmel. Und ich werde diese Wohnungen bereiten im himmlischen Tempel. Jetzt ist der Moment, jetzt darf die Engelwelt das auch wissen. Und jetzt darf man Fragen stellen, gewissermaßen. Und darum sagt der Herr Jesus, ich gehe und werde euch eine Stätte bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte und eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und jetzt sehen wir wieder, wie sich das wunderbar spiegelt mit Kapitel 17, wo der Herr Jesus für die Erlösten in dieser Zwischenzeit zum Vater betet. Und ich möchte nur herausgreifen, in Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir sollen da sein, wo der Herr Jesus ist. Und dort sollen wir seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die er hatte als der ewige Sohn und die er als Mensch wieder als Mensch an sich genommen hat, wie wir schon gelesen haben in diesen Tagen, 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Aber jetzt lese ich dazu Vers 25. Und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, das ist ein wunderbarer Ausblick. Und der Herr Jesus hat den Wunsch, da wo ich bin, da sollt auch ihr zu Hause sein. Und das ist also ein ganz feiner Hinweis auf das Geheimnis der Entrückung. Dass dann erst nach Pfingsten, als der Heilige Geist kam, völlig geoffenbart wurde. Hier hat der Herr also nur eine Andeutung gemacht. Aber schauen wir, wie der Apostel Paulus das beschreibt in 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Er spricht also hier aus, nicht alle Generationen werden sterben. Es wird eine letzte Generation geben, die wird den Tod nicht sehen. Die werden nicht entschlafen. Und wenn dann die letzte Posaune erklingt, dann werden die einfach verwandelt werden in einem Nu und so den Auferstehungskörper bekommen, ohne durch den Tod hindurch zu gehen. Und weiter führt der Apostel Paulus dieses Geheimnis aus in 1. Thessalonicher 4, Abvers 13, wo er sagt, Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Er erklärt, alle, auch die Gläubigen, die entschlafen sind, die werden nichts verpassen. Die werden auch einmal dabei sein, wenn der Herr Jesus kommt mit allen Gläubigen in Herrlichkeit. Aber wie ist das möglich, dass einmal alle Gläubigen mit ihm in Herrlichkeit kommen? Und das wird jetzt hier erklärt, gewissermaßen in einem Klammersatz, 15 bis 18. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also, damit die Gläubigen einmal mit Christus in Herrlichkeit wiederkommen werden, wenn er kommen wird als Richter der Welt, um sein Reich aufzurichten, da müssen sie aber zuvor eben entrückt werden, wie wir gelesen haben, in die Wolken, dem Herrn entgegen, und dann können sie dann später mit ihm alle kommen. Und dieses Ereignis, wenn er kommt mit der Posaune Gottes, die Paulus nennt die letzte Posaune, ein bekannter Begriff aus dem römischen Heerwesen, der bezeichnet die Posaune zum Aufbruch. Es gab eine erste Posaune, da mussten die Soldaten die Camps abbrechen, und eine zweite Posaune, musste dann alles fertig bereitgestellt werden, und die dritte Posaune, dann setzten die ganzen Truppen sich in Bewegung. Also ein fester Ausdruck, die letzte Posaune, das ist die Posaune mit dem Signal aufbrechen. Ich weiß, es gibt manche Leute, die pfeifen vielleicht auf der Straße, oh, when the saints go marching in, und haben keine Ahnung, was das soll. Und dann kann man sie mal erklären, weißt du, was das bedeutet? Oh, when the saints go marching in, ja, wenn die Heiligen einmarschieren, then let me be in that number. Ja, dann lass mich auch in ihrer Zahl mit dabei sein. Ja, und was ist das? Ja, eben. Das ist das Geheimnis der Entrückung. Wenn die Heiligen, die Erlösten, durch Glauben geheiligt, marschieren werden in die himmlische Herrlichkeit, eben bei der Entrückung. Und das ist dieser Moment, wenn der Herr Jesus sagt, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Frage, warum sagt er hier, so komme ich wieder? Warum sagt er nicht so wieder? Nicht wahr? Ich mag mich noch erinnern, wie ich, ich glaube schon in der Primarschule angewiesen wurde, dass man die Zeiten ganz korrekt verwenden muss. Also wenn man etwas Zukünftiges sagt, dann muss man eben die Zukunftsform nehmen. Und wenn man etwas in der Gegenwart beschreibt, dann muss man Gegenwartsform nehmen und so weiter. Ja? Aber hier steht, so komme ich wieder. Aber warum sagt der Herr nicht, so werde ich wiederkommen? Nun, Griechisch ist nicht Deutsch. Lassen wir alle Deutschregeln, die wir gelernt haben in der Schule. Das ist okay so. Aber Griechisch hat eine ganz andere Grammatik. Und das Präsens wird im Griechischen oft benutzt für eine sichere Zukunft. Also, so komme ich wieder, bedeutet nicht das Gleiche, so werde ich wiederkommen. Wenn der Herr Jesus sagt, so komme ich wieder, bedeutet das, so komme ich ganz bestimmt wieder. Das ist die Aussage. Übrigens, ein zweites Beispiel für Präsenz mit sicherer Zukunft. Ja, wir hatten gerade vorhin 1. Korinther 15 gelesen über die Entrückung, aber ich habe dann nicht weiter gelesen bis Vers 57, wo Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und er meint damit den Sieg bei der Entrückung, wenn die verstorbenen Gläubigen alle auferstehen werden und dann sagen können, Tod, wo ist dein Sieg? Warum sagt er hier, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt? Und warum sagt er nicht, der uns den Sieg geben wird? Präsenz für sichere Zukunft. Der Sinn ist also, Gott aber sei Dank, der uns ganz gewiss den Sieg geben wird durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein Triumphwort. Jetzt fahren wir weiter in Johannes 14, Vers 4. Und wohin ich gehe, wisst ihr. Und den Weg wisst ihr. Und jetzt kommt wieder eine weitere Frage an diesem Sederabend. Und Fragen waren ja erwünscht. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Das ist die Frage. Und dann kommt dieses bekannte Wort des Herrn Jesus. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Man denkt aber eben oft nicht an den Zusammenhang. Wenn der Jesus hier von sich spricht als dem Weg, meint er den Weg, der in die himmlische Herrlichkeit führt, um dort immer mit ihm zusammen zu sein, in der Gemeinschaft mit dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wichtig ist, jedes Mal der bestimmte Artikel, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Und die Wahrheit, nicht eine Wahrheit, und das Leben. Das ist sehr wichtig in der postmodernen Zeit, in der wir leben. Es ist alles relativ und man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. In der Moderne, das ist eine frühere Epoche der säkularen Philosophie, da haben die Philosophen noch gedacht, es gibt theoretisch die Möglichkeit, die Wahrheit zu wissen. Aber wir sind heute in einer Zeit, das ist Schnee von gestern in der Philosophie. Da wird gesagt, es gibt gar keine Wahrheit. Es gibt vielleicht deine Wahrheit und meine Wahrheit, aber das muss ich überhaupt nicht miteinander decken. Und der Herr Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist natürlich eine herausfordernde Botschaft in einer eben säkularen Welt der Postmoderne. Dass wir daran festhalten, doch, es gibt eine absolute Wahrheit. Und diese Wahrheit ist Jesus Christus. Das Wort Wahrheit heißt auf Griechisch Aletheia. Und das A um etwas zu verneinen. Nicht wahr? Im Deutschen haben wir das ja zum Teil übernommen, so in Fremdwörtern. Anormal heißt nicht normal. Unnormal. Oder in der Musik, atonal. Das ist Musik ohne Tonarten. Also moderne Musik, wo keine Regeln mehr über Tonarten Geltung haben. Da sagt man atonal. Und aletheia heißt nicht verborgen. Unverborgen. Das heißt, Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, so wie sie sind. So dass sie nicht verhüllt sind. Und der Herr Jesus ist das Licht, das alles klar macht. Darum lesen wir in den Psalmen, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Ja, mit dem Herrn Jesus können wir die Realität erfassen und auch das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Denn in Kolosser 1, Vers 17 lesen wir, dass durch den Herrn Jesus alle Dinge zusammengehalten werden. Er ist die Wahrheit, der Weg. Und in diesem Zusammenhang ein Bezug zu Paulus in Philippi. Paulus wurde ja so traurig, als er ständig diese junge Frau erlebte, die einen Pythonsgeist hatte, das heißt ein Dämon, der im Zusammenhang mit dem Apollo Kult stand und manch einer hätte gesagt, ist doch kein Problem. Diese junge Frau, die macht ja PR fürs Evangelium. Ja, was macht sie für PR? Apostelgeschichte 16. Da heißt es in Vers 16, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Wörtlich einen Pythonsgeist. Das ist eben ein Geist im Zusammenhang mit der Pythonschlange in der Apollo-Mythologie. Einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber tief betrübt wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Jetzt gibt es aber üblicherweise Übersetzungen, die sagen hier, den Weg des Heils verkündigen. Aber der Artikel der steht im Griechischen nicht. Also nicht wie in Johannes 14, ich bin der Weg, sondern Weg. Und der fehlende bestimmte Artikel im Griechischen drückt sehr oft, nicht immer, es gibt auch noch andere Bedeutungen, aber sehr oft den unbestimmten Artikel aus. Auf Griechisch sagt man normalerweise nicht einen Weg, sondern einfach Weg ohne Artikel. Dann ist es einen Weg. Und das muss man hier so übersetzen. Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Das war ja ein böser Geist, der mit Luzifer gefallen war, der das verkündigte. Und Satan möchte, dass alle Menschen in die Hölle kommen, wie er. Und darum setzt er alles an, um die Menschen zu verführen und vom Evangelium abwendig zu machen. Darum setzt er sich ein, dass die Menschen denken, die Bibel ist ein Märchenbuch, das sollte man gar nicht lesen, lohnt sich gar nicht. Und wie kommt es jetzt, dass die Reklame macht? Ja, um zu verwirren. Sie sagt, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Aber es gibt noch andere Heilswege. Und das macht die Leute so durcheinander, dass sie denken, ja, es gibt alle möglichen Wege, um zu Gott zu kommen. Aber der Herr Jesus sagt, nein, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und darum konnte Paulus das auch gar nicht stehen lassen, wenn man sagt, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Es gibt nur einen Weg des Heils. Und übrigens, wenn sie sagte, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, woran dachte sie bei diesem Ausdruck? Nicht an den Gott der Bibel, sondern an Jupiter, an Zeus, den falschen Gott der Griechen und Römer an der Spitze aller ihrer Götter. Ja, gehen wir zurück zu Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben diesen Tage auch die Stiftshütte etwas angeschaut und haben auch gesehen, wie zwischen dem Johannesevangelium und der Stiftshütte ein ganz besonderer Zusammenhang besteht. Gerade auch im Zusammenhang mit Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber das Wort wohnen heißt eigentlich zeltete. Oder man könnte, das ist eine Worterfindung von mir, Stiftshüttete unter uns. Ja? In ihm war der dreieine Gott auf eine ganz einzigartige Weise hier unter uns Menschen. Und nun, die Stiftshütte hat drei Eingänge. Und das waren prächtige Vorhänge mit den unbezahlbaren Farben, blauer und roter Purpur, Karmesin und Byssus. Der erste Torvorhang führte in den Vorhof zum Altar und zum Waschbecken. Der zweite Vorhang führte ins Heilige mit dem siebenarmigen Leuchter, Räucheraltar und Schaubrottisch. Der dritte Vorhang, der Scheidevorhang, führte ins Allerheiligste, wo die Bundeslade war. wo der Hohepriester einmal im Jahr das Blut des Opfers zur Vergebung Israels sprengen musste, damit Israel nicht sterben musste, sondern leben durfte. Und nun, der erste Vorhang führt den Menschen in die Gegenwart Gottes hinein. Ja? Ich bin der Weg. Dann kommt man zum Altar, spricht von einem stellvertretenden Opfer, durch das wir Frieden mit Gott und Vergebung bekommen. Und dann, der nächste Vorhang führt ins Heilige und dort haben wir das göttliche Licht des siebenarmigen Leuchters. Ich bin die Wahrheit. Er, in seinem Licht können wir das Licht sehen, die Wahrheit. Und dann der dritte Vorhang führt an den Ort, wo Gott Leben gibt durch das stellvertretende Opfer. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann möchte ich auch noch einen Bezug machen zum Judasbrief. Judas, der Bruder des Herrn, schreibt als neutestamentlicher Prophet auch über die Zukunft und die Geschichte der Christenheit, wie die von Gott wegkommen wird. Und er sagt in Judas, Vers 11, wehe ihnen, den Namenschristen, sagt er, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams hingegeben. Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Der Weg Kains, das war in 1. Mose 4 der Weg von dem Herrn weg. Es heißt dort, Kain ging von dem Angesicht des Herrn weg. Ein Weg weg von Gott. Das ist der Weg Kains. Und dann der Irrtum Bileams. Bileam meinte als geldgieriger Mann, er könne als gewissermaßen als Prophet ein gutes Geld verdienen, wenn er Israel verflucht. Aber er hat sich geirrt. Gott wollte Israel, das Volk, das er auserwählt hat, nicht verfluchen. Aber er hat sich für Lohn diesem Irrtum hingegeben. Und dann drittens der Widerspruch Korahs, die Rotte Korahs, die hat sich gegen die Autorität von Mose und Aaron, die dem Volk Gottes das Wort Gottes brachten, aufgelehnt, rebelliert. Und die sind dann umgekommen, die Erde hat sich geöffnet und sie verschlungen. Merken wir, es ist genau der Gegensatz zu Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg zum Vater und das ist der Weg Kains. Weg von Gott. Ich bin die Wahrheit. Und hier haben wir den Irrtum Williams als Kontrast. Und das Leben. Aber hier haben wir die, die im Widerspruch Korahs umgekommen sind, gestorben sind. Das ist genau der Gegensatz, der Kontrapunkt zu Johannes 14, Vers 6. Und an dieser Stelle fahren wir dann heute Nachmittag weiter.